rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 282 unseres Podcasts. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite heute den Erik. Hi.
Hallo, grüß dich. Grüß euch da draußen.
Genau, ihr könnt uns leider heute nicht live hören, aber ihr könnt euch das hinterher bei YouTube anschauen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ist auch besser so, weil wir sind beide hier nackt. Also nehmen wieder mal nackt auf.
Aber ich finde es interessant, weil bei mir ist, ich habe noch den Rollladen nicht unten, weil es einfach noch nicht die Zeit ist, den Rollladen runterzumachen. Und bei mir ist noch so hell, da kommt noch so gegenüber so eine Kneipe, da kommen noch so Kneipenklänge rüber und die Sonne scheint. Und bei dir sieht es aus wie so in so einer...
Ja, ich sitze im Keller. Ja. Ich sitze im Keller. Also das, das ist halt so. Nachdem das zweite Kind gekommen ist, musste ich mein Zimmer oben im Hellen aufgeben und bin in den Keller gezogen. Ich bin hier unter der Grasnarbe. Ich habe hier ein Fenster, aber bei uns ist auch schon dunkel. Also da kommt nicht viel rein. Ja.
Okay, ich habe keinen Keller. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wir wollen heute reden über das glorreiche 4:0 des VfB, über den Hamburger Sportverein am vergangenen Wochenende. Darüber werden wir heute sprechen, genauso wie einen Ausblick auf das Spiel bei den Bayern am Sonntag, der sogenannte Südgipfel. Ja, genau, es ist mal wieder Zahnarztzeit. Und genau, wir blicken natürlich auch auf die aktuelle Lage jetzt, 5 Spieltage vor Schluss. Wir versuchen zu ignorieren, dass die Freiburger schon 3:0 führen und im Europapokalfinale stehen, wenn wir nächste Woche gegen sie spielen. Und genau, dann blicken wir natürlich noch auf die anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspieler des VfB. Und ich würde aber sagen, wir steigen ein mit ein paar aktuellen Themen, Erik, denn einen Gast haben wir heute auch nicht. Es gibt ein Testspiel im Sommer, und zwar bei der TSG Balingen am 22. Juli. Wirst du hingehen?
Ich glaube nicht, nee, 22. Juli, ich glaube, da kann ich nicht.
Dann bist du im Urlaub.
Aber da war auch noch was, habe ich bei uns in die Gruppe gepostet, irgend so ein Spiel mit der Legendenmannschaft, ne? Da ist auch irgendwie noch was demnächst.
Ja, die haben ja häufiger Spiele.
Mhm. Sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Wir müssen jetzt auf die Schnelle finden.
Ja, such du mal. Ich werde auf jeden Fall sagen, dass ich am 19. Lass mich noch zu Ende reden kurz.
Okay.
Am 19.07. in Offenbach höchstwahrscheinlich sein werde, denn die Kickers Offenbach feiern 125-jähriges Vereinsjubiläum und da spielt der VfB am 19.07. So, was macht die Traditionsmannschaft, Erik?
Und zwar ist das am 2. Mai.
Mhm.
Ich habe es mal mit verlinkt, weil da kann man sich komischerweise über Eventim, ich gehe ja öfters auf Konzerte und da habe ich auf einmal von Eventim bekommen, hey, das könnte für Sie interessant sein, VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim und jeweils die Traditionsmannschaften, Duell der Traditionsmannschaften. Ist Tickets kosten auch nur 4 Euro, also 12,34 Euro, finde ich einen angenehmen Preis. Also wer da nichts vorhat und wer in der Nähe von Pfullendorf, von der Geberit Arena nichts vorhat, am 2. Mai, der erste ist ja ein Feiertag.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich weiß genau, wer bei Heidenheim in der Traditionsmannschaft spielt.
Ja.
Mit Sicherheit der Schnatterer, mit Sicherheit.
Ja, andere, natürlich.
Andere Legenden von Heidenheim kenne ich nicht. Gut, hast du schon
Trainer,
neue...
Ja, Trainer, stimmt. Der wird aber nicht mitspielen, oder?
Der wird nicht spielen, nee. Hm. Hast du denn schon die neue Folge der Saison-Doku gesehen? VfB?
Habe ich noch nicht geschafft, nee.
Ich bin gespannt. Also geht's da um die Classic Meets Kurve. Also das ist ein bisschen der Aufhänger. Es ist ja diese Saison, geht's ja immer um Musik. Genau, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Es wird auf jeden Fall wieder gut, denke ich. Die erste Folge war mit einem Stuttgarter Rapper, den ich nicht kenne. Die zweite war mit Afrop. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Und genau.
Das habe ich gesehen, die Folge. Also mit den Rappern habe ich gesehen.
Die erste oder die zweite?
Ja, die mit den Rappern, die ist schon eine Weile draußen. Das ist schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe.
Ich glaube, der erste ist kein Rapper, der macht so Musik, mit der ich nicht viel anfangen kann. So ein bisschen so atmosphärisch, deutsch.
Ja, genau. Das ist aber nicht die neue Folge, oder?
Nee,
die habe ich schon gesehen vor einiger Zeit.
Ja, genau, das war die mit Afrop. Stuttgarter Hip-Hop-Legende. So, wer sind denn Tim Hildebrand und Jonas Deichmann? Klär mich auf.
Timo Hildebrand.
Timo Hildebrand, du hast Timo geschrieben, ja. Timo Hildebrand,
Ich entschuldige mich für jeglichen Fehler hier.
Wer ist Jonas Deichmann?
Ich poste mal noch zwei Links hier in unser Dokument, die kannst du ja dann in dem Beitrag mit verlinken. Ja. Und zwar, es ist jetzt eine Aktion gewesen, letzte Woche in Stuttgart, ist Jonas Deichmann, wer ihn nicht kennt, der kommt ursprünglich aus Stuttgart, wohnt aber, glaube ich, jetzt woanders. Und das ist so ein Extremsportler. Der hatte zum Beispiel mal so ein Triathlon um die Welt gemacht. Also der ist quasi durch die Adria geschwommen, mit dem Fahrrad durch, was weiß ich, durch Russland, China, sonst was gefahren und durch Amerika gelaufen. Dann wieder. Ist das grad, ja. Und ich habe auch dem sein Buch, ist sehr spannend. Also der, ja, der macht immer solche riesigen sportlichen Sachen. Der hat auch irgendwie mal jeden oder ganz viele Triathlons oder Ironmans in Rot hintereinander gemacht. Und da ist jetzt was geplant, zusammen für einen guten Zweck. Im Herbst, da gibt es jetzt noch keinen genauen Termin, wollen sie an 30 Tagen 30 Marathons laufen. Hier in, nicht in Stuttgart, in Baden-Württemberg.
Ja.
Und da gibt es auch schon, kann man sich online die Karten anschauen, wo die Strecken lang gehen. Und da gab es jetzt letzte Woche, sind die mal alle zusammen so 4 Kilometer gelaufen, um da ein bisschen Werbung zu machen. Und ja, da ja Timo Hildebrand mit dabei ist, Jonas Deichmann, auch ein Sportler hier aus Stuttgart. Und ich denke mal, wenn man so sieht, wer alles gerne laufen geht, ich denke mal an Kakao oder so, ich glaube, da wären bestimmt viele, wenn dann die Aktion startet, da einfach sich sehen lassen, auch von den Spielern. Und man kann, jeder darf mitlaufen. Spirit of Forrest Gump. Also die wollen dann, dass sich da viele anschließen. Wer auch vielleicht nur 2-3 Kilometer mitlaufen möchte, wer auch vielleicht, was weiß ich, nur walken möchte oder was weiß ich, kein Problem, alle können mitmachen und finde ich eine coole Sache. Ja.
Ja, auf jeden Fall, sehr unterstützenswert. Macht das auf jeden Fall, ich verlinke den Artikel vom SWR und das andere ist die Anmeldung vermutlich. Genau.
Nee, das andere ist das von dem Sponsor, also das ist von der Raiffeisenbank gesponsert, da wird quasi Geld gesammelt für Move It, gemeinsam mehr bewegen. Und das ist quasi so ein Charity-Run. Da sieht man auch auf der Webseite, die ich verlinkt habe, wie viele Kilometer gelaufen wurden. Also da zählt jeder rein. Also jeder, wer auch vielleicht nur 1 Kilometer schafft, kein Problem, zählt mit rein und da gibt es eine Spende und die wird für einen guten Zweck gespendet und macht das ruhig. Ja? Ja, also im Herbst dann.
Sehr gut. Gut. Ist auch was in Darmstadt? Nee, Heilbronn, Möckmühl, Taube-Bischofsheim? Nee, bis Hessen geht's nicht. Gut.
Baden-Württemberg. Darmstadt ist, soweit ich weiß, nicht Baden-Württemberg.
Ja, stimmt. Da hast du völlig recht. Gut.
Gedanklich zwar nah beieinander, aber
im Herzen, im Ländle. Gut. Hast du noch
aktuelle Themen? Ja, apropos, ne? Also für einen guten Zweck. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr hier uns unterstützen möchtet, das ist natürlich auch ein sehr guter Zweck, dürft ihr das gerne tun. Schaut am besten auf rundumdenbrustring.de vorbei und da gibt es auch diverse Links, wo man dann uns unterstützen kann, zum Beispiel über Patreon oder PayPal. Oh, ich habe meinen Plop-Filter nicht dabei. Genau. Da könnt ihr zum Beispiel bei Patreon uns monatlich unterstützen, damit hier immer regelmäßig Sendungen erscheinen, damit die Technik stimmt und alles. Und auch machen ja manchmal neue Leute mit dabei mit. Die brauchen dann auch erstmal ein gewisses Setup und so weiter. Da gibt es verschiedene, nennt sich, glaube ich, Tier-Level. Gibt es den höchsten mit $10 im Monat, der Karl-Algeur-Level. Und da haben wir gesagt, die nennen wir auf jeden Fall immer, die das machen, die das uns sponsern. Das ist nämlich der Daniel, vielen Dank. Dann gibt es den Timo Hildebrand-Level, der ja auch mitläuft hier, $5 im Monat. Der Zylinder und Renato, ja, sind 2. Und dann auf dem Kakao-Level, da sponsoren ganz viele mit $2 im Monat. Also quasi noch nicht mal eine Kugel Eis fast heutzutage. Und da lesen wir heute mal den Christian vor. Da ist der Christian dran. Und ja, bei PayPal, wenn ihr sagt, so regelmäßig unterstützen, weiß ich nicht, ich möchte nichts, kein Abo, weil ich dann vergesse ich vielleicht zu kündigen, wenn ich die doch nicht mehr gut finde oder so, dann könnt ihr auch bei PayPal quasi ad hoc sofort, wenn ihr sagt, das war eine gute Folge, ich werfe hier einfach mal 5 Euro in den Topf, damit hier sich die Jungs mal einen Kaffee kaufen können oder so oder irgendwas für die Technik holen können. Ja, könnt ihr gerne tun. PayPal, den Link findet ihr auch auf rundumdenbrustring.de/support.
Eine wunderschöne Überleitung, Erik. Super, dann können wir direkt weitermachen mit dem Bundesligaspiel. Am vergangenen Wochenende, am Sonntag um 17.30 Uhr war es. Der VfB gewinnt gegen den HSV 4:0 und rehabilitiert sich damit für dieses unsägliche Spiel gegen Dortmund in der Woche davor. Zumindest ein bisschen, reden wir gleich drüber. Schauen wir aber zunächst mal auf die Aufstellung. Klar war, dass Karasor fehlen würde. Der hatte sich nämlich die 5. Gelb abgeholt, als er sich mit den Dortmundern gekloppt hat, mehr oder minder. gegen Ende des letzten Spiels. Schön war auch, dass Sagadou wieder im Kader war, nach sehr, sehr langer Zeit. Und ansonsten Schima kam immer rein für Karasor, Lebeling und Demirovic kam zurück in die Startelf und Nati und Karasor. Karasor hatten wir schon, Nati ging auch noch raus. Und ich habe noch irgendwie vergessen, ich glaube, Elkanus hatte die Woche zuvor in der Startelf gestanden. Ja, bevor wir über das Sportliche sprechen, wir können erstmal über die Aufstellung sprechen. Rückkehr zur Viererkette gegen Dortmund ja mit Dreierkette. Wie fandst du die Startelf?
Ja, ich bin da ehrlich gesagt, ihr analysiert das ja immer gleich, wenn das kommt. ich sage immer, ja, mal abwarten. Also das kommt immer drauf an, wie sich's dann. Mich hat natürlich ja Atakan Karasor, dass der jetzt nicht dabei ist, habe ich gesagt, okay, wird interessant mal, wenn der Kapitän fehlt, wer ist dann Kapitän und so? Mhm. Ist dann Undav gewesen und dann Schema und Stiller, die funktionieren erstaunlich gut zusammen, fand ich dann. Ansonsten fand ich natürlich eine ganz schöne offensive Wucht, die da gleich auf dem Platz stand, in der Startelf mit Demirovic, Undav, Führig und Leveling. Das war, glaube ich, auch lange nicht so, dass die alle gleichzeitig gestartet sind, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mir schon gedacht, okay, wir wollen wohl offensichtlich hier gleich mal das Tafelsilber rausholen und gleich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und gut, dass wir kein Phrasenschwein haben. ich fand es interessant. Ich habe es auch erst relativ kurz vor Anpfiff gehört, wer spielt, weil ich hatte vorher noch was anderes zu tun. Und ich war nicht im Stadion diesmal und habe es zu Hause geschaut.
Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt auf Sportliche blicken, dann reden wir noch mal kurz über die Choreografien, die auf beiden Seiten aufgezogen wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe die Anspielung bei den Hamburgern habe ich nicht verstanden und konntest du bisher noch nicht recherchieren. Das war ja oben drüber, stand ja bis hierhin, lief es noch gut. Entweder
bin ich ein bisschen zu naiv oder ich dachte, das war darauf bezogen, so nach dem Motto, ja, VfB, ihr habt eine sehr gute Heimbilanz. Bis hierhin ging es noch gut und dann war ja diese Figur mit der Waffe in der Hand, die quasi so gerade schießt. Also ich habe eigentlich so verstanden, das wollen wir jetzt mal brechen, die Serie.
Okay, ja, ich weiß nicht, ob die dann immer direkt so sich auf die sportliche Bilanz beziehen, die Ultras. Ich google das mal gerade. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie ein Filmzitat und Kino-Podcast hast, wüsstest du das vielleicht.
Das fällt natürlich in sehr vielen Filmen.
Also es wird mir bestimmt irgendjemand erklären.
Also hier als erster Link kommt bei mir irgendein Rap-Song von Pashanim. Bis hierhin lief es noch ganz gut, aber...
Das könnte sein, dass das ist. Also wenn ihr es wisst...
Vielleicht aus dem Film Hass, aus dem französischen Film, der ja in dem Banlieue spielt. Das wird mir gerade auch angezeigt. Bis hierher lief es gut.
Ja, ein französischer Film. Erik, das ist doch, also wenn du da nicht Bescheid weißt, dann weiß ich auch nicht.
Ja, das ist halt, das kommt halt in sehr vielen Filmen, deswegen, könnte natürlich auch sein, ich müsste das Bild nochmal sehen von der Choreo, warte mal, ich google es mir mal zusammen. Ist natürlich wunderschön hier für einen Podcast, wenn wir hier googeln.
Ja. Aber wir haben ja auch sonst nicht so viele Themen und
ansonsten müssen wir mal jemanden fragen, ey, wenn ihr da, HSV-Fans, die werden jetzt nicht unbedingt unsere
Podcast. Aber es wird ja irgendjemand vielleicht auch uns hören, der VfB-Fan ist und sich trotzdem, der trotzdem die Referenz verstanden hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir rätseln derweil weiter. Bisschen eindeutiger war die Choreografie in der Cannstatter-Kurve. Da wurde nämlich die Grabkapelle auf dem Württemberg hochgezogen mit dem Spruchband: Die Liebe höret nimmer auf. Die ist, wie ich es heute erfahren habe, das steht auch drauf auf der Grabkapelle und galt wohl dem der verstorbenen Frau des Erbauers, dem, ich sage das bestimmt falsch, Großherzog von Württemberg. Könnt das nochmal googeln, genau. Also auf jeden Fall unabhängig davon, was das bedeutet. Ich meine, die Liebe bezieht sich hier natürlich auf die Liebe zum VfB. Also beides sehr beeindruckende Choreografien, oder? Und vor allem bei den Hamburgern, die ja irgendwie am Sonntag um 17.30 Uhr hier runterfahren und dann auch gleich so eine Choreo mitbringen, fand ich schon beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, ich habe es übrigens gerade rausgefunden. Ja. Die Quelle sage ich jetzt mal nicht, die ist ein bisschen sonst eigentlich immer ein bisschen zweifelhaft, aber die haben es wenigstens gut zusammengefasst. Das Vorbild für die Choreo dürfte der französische Film Hass von 1995 sein, im Original Lahen. In ihm geht es um das Leben von drei Vorstadtfreunden, das sich um Gewalt und Trostlosigkeit dreht. Der Satz, bis hier lief es noch ganz gut, fällt häufiger in dem Film. Mit dem Zusatz, aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Genau, so kenne ich es eigentlich komplett. Okay. In dem Film wird einer der Protagonisten gespielt von Vincent Cassell. Er dürfte auch auf dem Transparent zu sehen sein. Am Ende von einem Polizisten erschossen. Daraufhin stehen sich ein Kumpel des Erschossenen und einem Polizisten mit gezogenen Waffen gegenüber. Es fällt ein Schuss. Spoiler, der Zuschauer erfährt aber nicht, wer geschossen hat. Worauf wollten die HSV-Fans mit dieser martialischen Choreo anspielen? Auffällig, Präsident Hendrik Könke postete die Choreo direkt auf seinem Instagram-Kanal. Okay. Nein, also,
und ich sehe gerade, Regisseur ist Mathieu Kassovitz, den wir kennen aus Fabelhafte Welt der Amelie. So, aber wir sind ja kein Kinopodcast, auch wenn ich die Verbindung so interessant fand, sondern wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. Und,
ich hab noch ein was, bevor wir ins Spiel direkt reingehen. Ja. Ich fand es interessant, psychologisch gesehen, weil beim letzten Mal gegen den BVB haben wir ja die Seitenwahl verloren und der BVB hat ganz bewusst uns die falsche Seite erstmal gegeben, ne? Ja. Und hat ja dann auch so ein bisschen,
ist immer ein bisschen, hat dazu geführt, dass es am Ende ein bisschen eskalierte, ja.
Ja, genau. Und es war natürlich auch, es ist natürlich auch ein bisschen ungewohnt, ne, wenn wir andersrum spielen jetzt als wie gewohnt. Und jetzt hat es der HSV genauso gemacht. Also die haben auch den Münzwurf gewonnen und haben auch die Seiten tauschen lassen, ja. Und haben wahrscheinlich auch gehofft, dass wir dann auch so verwirrt wären oder dass es dann nicht ganz so gut läuft. Aber, Spoiler-Alarm, es ist nicht aufgegangen.
Ja, ich meine, weil ich glaube, ich würde das immer machen. Also wenn ich bei uns spielen würde und die Platzwahl gewinnen würde, würde ich immer, also ich würde immer als Auswärtsteam.
Sag das doch nicht hier öffentlich, Mensch.
Schauen, dass die Mannschaft, die Heimmannschaft nicht in der zweiten Halbzeit auf ihre Heimkurve spielt. Ja, weil der Druck, der sich dann da von zwei Seiten auf deinen Torwart aufbaut, einmal von hinten und einmal von vorne oder auf deine Abwehr, der ist ja immens. Und ich meine, das haben wir ja schon häufiger gesehen, dass dann diese wichtigen Tore dann in der Nachspielzeit vor der Kurve gefallen sind, nicht zuletzt gegen Köln 2022. Gut, jetzt gehen wir wirklich mal ins Spiel rein. Ich finde, der VfB hat eigentlich recht dominant begonnen und hatte auch direkt nach 10 Minuten, der stehen, das Unläuft, eine erste Halbchance, wo ich finde, da hätte er viel mehr draus machen können, weil er kriegt den Ball so aus 12, 13, 14 Metern, kommt er zu ihm, ist ein bisschen abgefälscht und er zieht halt sofort ab. Und ich dachte mir nicht zum ersten Mal oder nicht zum letzten Mal, vielmehr an diesem Abend, da hätte man mehr draus machen können, beziehungsweise es war ein bisschen überhastet von ihm, oder?
Solche hat er früher gemacht. Also vielleicht war auch die Kritik von Nagelsmann, hat er irgendwie ein bisschen dazu geführt, dass er zu viel nachgedacht hat oder irgendwie zu wenig nachgedacht hat. Ich habe keine Ahnung. Also es lief ja irgendwie nicht ganz so rund. Er hat zwar in dem ganzen Spiel ein paar Sachen gemacht, aber so Sachen, wo man sagt, die hätte er früher einfach reingeknallt. Das hat halt nicht funktioniert gerade aktuell. Ich hoffe mal, dass er wieder in die Spur findet.
Ja, wobei früher war vor 2 Wochen oder so, ne? Also.
Ja, das ist lange her.
Gegen Augsburg vor 2 Wochen.
Das war ja dann auch am Anfang die Phase, wo dann hier auch schon bei uns im WhatsApp-Chat es etwas unruhiger wurde, wo schon heftigst gebruddelt wurde teilweise hier. Wann treffen unsere Stürmer mal wieder und solche Geschichten?
Das hat aber auch, also das ist das eine, warum gebruddelt wurde. Das andere war die Konterchance des HSV in der 16. Minute. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also VfB war nach einer Ecke, glaube ich. Und Führig will den Ball an der Strafraumkante der Hamburger rüber in die Mitte legen. Ich weiß nicht genau, wer da stand. Ich glaube, es war Chabot. War das auf jeden Führig? Fall.
Weiß nicht mehr.
Also der Führig hat ihn auf jeden Fall rübergestellt, rübergespielt. Ich weiß nicht mehr, wer in der Mitte stand. Auf jeden Fall kam der halt halb hoch, halb lahm, halb gezielt in die Mitte und da spritzt dann ein Hamburger dazwischen. Die Hamburger haben dann versucht zu kontern. Zum Glück trifft Baldé den Ball halt überhaupt nicht, sodass der ist in Seitenaus, glaube ich, sogar geflogen.
Also schön zu sehen, dass die auch ihre Chancen nicht machen. Also
wirklich. Ja, aber ich meine, die Sache ist halt, andere nutzen halt die Chance. Und also wie man nach dem Hinspiel, wo wir ja wirklich ist Hamburg die konterstärkste Mannschaft der Liga, habe ich gehört. B, hast du dir im Hinspiel einen astreinen Konter gefangen, nach einem richtig dummen Fehler. Wie kann man gegen so eine Mannschaft so einen
Überzahl spielen?
Ja, genau, das damals war es ein Überzahl. Also das hat mich echt kirre gemacht und ich meine, zum Glück haben wir kurz danach getroffen, aber also das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Ich meine, insgesamt können wir nach 4-0 wenig meckern, aber mir hat so ein bisschen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, haben wir auch die Mann gespielt, hat so ein bisschen so die Ernsthaftigkeit gefehlt. Es klappt ja dann und du machst irgendwie zwei Tore, aber irgendwie so, ich hätte mir noch mehr Biss gewünscht einfach. Ja.
Einfach Glück gehabt. Also wirklich, dass der nicht trifft. Wenn der natürlich gleich einen reingesetzt hätte und dann hätten die einen Bus geparkt, dann wärst du erstmal nicht durchgekommen und dann hätte wieder der Kopf angefangen, wieder das Übliche und du wärst dem 1-0 hinterhergelaufen und so weiter. Also das war so dämlich, wie wieder diese scheiß kurzen Ecken, ja, wenn die schon alle Gewehr bei Fuß stehen, ja, das ist so wie beim, wenn irgendwie ein 400-Meter-Lauf im Stadion ist und alle stehen so im Startblock drin, schon so in die Richtung, ja, das siehst du schon. Im Fernsehen siehst du schon, ey, nein, mach das nicht. Nein, er macht das. Ach ja, habe ich doch gesagt. So im Fernsehen sieht man alles so gut.
Ja, und ich meine, ehrlich gesagt, die langen Ecken sind auch scheiße bei uns momentan. Wobei, diesmal haben wir quasi nach einer Ecke quasi ein Tor gemacht. Ja,
die langen Ecken sind wenigstens noch halbwegs safe. Da rennst du nicht gleich in den Konter rein.
Ja, das stimmt.
Die schießen sie halt einfach meistens zu weit, dann geht er hinten ins Aus, das ist gut, da hat er Abstoß, aber dann kommt nicht gleich die gegnerische Truppe da angerannt und dann bist du hinten blank und alles.
Und ich meine, der HSV, klar, das kannst keine Mannschaft unterschätzen, vielleicht außer Wolfsburg. Aber die waren natürlich auch ersatzgeschwächt. Vuskovic fehlte hinten in der Abwehr, das hat mit Sicherheit auch nochmal einen Unterschied gemacht. Muheim war, glaube ich, rot gesperrt. Und mir war ein bisschen schummerig zumute nach diesem Konter. Ich dachte, oh, wo laufen wir hier rein? Und dann stand es aber plötzlich 1-0 für den VfB nach 21 Minuten. Und das muss ich sagen, das war richtig schön rausgespielt. Und auf der auf Leveling durchsteckt. Leveling legt dann schön in den Rückraum und Stiller steht quasi am 11-Meter-Punkt und knallt das Ding dann auch gegen die Laufrichtung von Heuer Fernandes rein. So ein bisschen gegen den Lauf des Spiels, wenn man sich vorher die Chance von Hamburg anschaut. Aber ansonsten eiskalt zugeschlagen, oder?
Ja. Angelo Stiller macht irgendwie gerade da alles richtig, steht genau richtig und haut das Ding wirklich gut rein. Und ja, das kam völlig unerwartet. Also das hat sich nicht angedeutet in dem Moment. Und auch wenn wir heute noch über mehr Tore, die Daniel Heuer Fernandes fressen musste, reden, ich fand trotzdem, also jetzt schon mal ein bisschen Vorgriff auf die, auf das Fazit, der war mit der beste Mann auf dem Platz bei HSV, wirklich.
Ja.
Also die Fehler, die sind alle vor ihm passiert und er war halt einfach völlig machtlos. Also da sind Dinger passiert vor ihm, die hättest du klären können. Das ist eigentlich so VfB-like, was da gewesen ist, ja. Aber da konnte auch nichts machen bei dem. Da ist halt durchgerutscht.
Das war einfach gut gemacht. Da hast du gesehen, da passt bei den Hamburgern die Zuteilung überhaupt nicht. Also dass Stiller da so glockenfrei steht, kannst du dir eigentlich als Verteidigung da nicht erlauben. Und dann aber einfach sehr gut gespielt. Das ist ja das, was Hoeneß sehen will, dass dann auch mal diese Pässe in die Tiefe kommen, dass du dann halt diese Bälle spielst. Das ist ja das, was gegen Dortmund gefehlt hat. Da hatten wir ja kaum Abschlüsse, auch im Strafraum. Und hier, klar, Hamburg ist nicht die beste Abwehr der Bundesliga, sondern eine der schlechteren und dann noch ersatzgeschwächt. Und das war einfach sehr, sehr gut gemacht und trug so ein bisschen zu meiner Beruhigung immerhin bei. Denn, ja. Du weißt, das ist
VfB-Fans. Ja, aber wir wissen ja als VfB-Fans, also wir sind bei einem 1-0 sind wir noch lange nicht beruhigt.
Ist ja sowieso ein bisschen, genau. Es gab dann Gelb für Schema nach einer Grätsche gegen Krönbeck. Das ist die vierte Gelbe für ihn, das heißt, er steht jetzt auch vor einer möglichen Gelbsperre. Sollte er jetzt in den nächsten Spielen eine gelbe Karte holen. Dann ging es weiter. Eigentlich genauso wie vor dem 1-0. Erst spielt der VfB einen Fehlpass. Diesmal ist es Hendricks, der an der Mittellinie, ich weiß nicht, wo er den Ball hinspielen wollte, er steht so am Mittelkreis in der eigenen Hälfte und spielt dann auch wieder so halbgar in die Mitte. Vieira fängt den ab. Und diesmal wird es wesentlich gefährlicher und diesmal muss Nübel den Schuss von Königsdörfer parieren, der Spitzenwinkel abzieht. Also VfB entgeht da ein weiteres Mal einem Kontertor. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum wir, also am Ende gewinnst du 4-0, aber du gehst so dusselig in die erste Hälfte rein, leistest jetzt zweimal so krasse Fehlpässe gegen eine Mannschaft, bei der du weißt, dass sie darauf lauert. Kannst du das erklären, warum der VfB so aufgetreten ist in der ersten Halbzeit teilweise? Okay.
Das weiß ich leider auch nicht. Also ich glaube das weiß auch vielleicht der Sebastian Hoeneß noch nicht mal, warum das so gewesen ist. Vielleicht hatte man angenommen, dass man, wenn man wirklich ganz hoch presst und alles so unter Druck setzt, dass dann die Tore fallen und dass man quasi vorne mehr schießt, als man hinten fängt oder so. Und dass man das Risiko eingehen muss mit den Kontern. Aber das war einfach in der Phase, wo es wirklich, wo wir wirklich nur ein Tor vorn lagen, war das einfach gefühlt ein bisschen zu viel Risiko. Da hätte man wirklich noch eine bessere Absicherung hinten stehen lassen müssen und nicht alle nach vorne.
Ja, oder halt zumindest kein Leichtsinnspässe spielen. Also das ist ja das, was mich dann ärgert. Da werden dann teilweise, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, da werden dann teilweise Pässe gespielt, die einfach, wo man sich nicht vorher überlegt hat, wo der Ball hin soll. Ich meine, klar, das geht, wenn du unter Druck bist, passiert sowas. Das sieht man ja dann beim 2:0 von uns. Nur Hendricks war nicht unter Druck. Das war einfach nur, ja, nicht alles im Blick gehabt, nicht mitgedacht. Und das passiert, aber wenn es dann halt zweimal innerhalb von 10 Minuten passiert, oder von 7 Minuten waren sogar, glaube ich, weiß ich nicht. Und ich sag mal, gegen HSV geht das am Ende noch gut. Gegen die Bayern, gegen Freiburg. Gut, gegen Bremen könnte es noch gut gehen vielleicht. Aber danach gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt geht sowas halt auch nicht gut. Und das ist, nochmal, man will mich nach einem 4-0 Heimsieg nicht beschweren. Aber also es ist halt mittlerweile so, dass ich so ein Spiel, Heimspiel gegen HSV halt, das müssen wir halt gewinnen. Ja. Und da möglichst auch ohne Herzflattern. Und das war mir in der ersten Halbzeit ein bisschen zu viel Herzflattern. Ich war dann noch ein bisschen beruhigt in der 32. Minute. Denn der VfB ging mit 2:0 in Führung. Die Hamburger spielen hinten rum, können sich aber nicht so richtig befreien. Und Stiller fängt dann den Pass von Grönberg auf Omari, glaube ich, ab. Beziehungsweise, ich glaube, Omari spielt auf Grönberg und Grönberg verliert den Ball gegen Stiller. Und dann auch wieder sehr schön kombiniert. Und auf der per Hacke auf Demirovic weiterleitet und Demirovic, der dann führig halblinks frei spielt und der macht das Ding rein. Und ja, das ist einfach auch so wieder gegen den Lauf des Spiels so ein bisschen, fand ich. Weil ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir dann kurz darauf mit 2-0 führen. Wie hast du die ganze Situation so rund um dieses, vor diesem 2-0 und dann das 2-0 wahrgenommen?
Ja, irgendwie der HSV hat sich wahrscheinlich, die waren so komplett in der andere Richtung orientiert. Und dann ging es auf einmal in die andere Richtung und dann mussten sie erstmal wieder umschalten, waren völlig unsortiert und dann lief es halt auf einmal wie am Schnürchen, auch mit dem Hackentrick da von Undav, mit der Weiterleitung. Das Ding kam an, die Weiterleitung zu Führig und der hat dann auch noch die gute Schussposition, dass es an Daniel Heuer-Fernandes so vorbeilegen kann. Der hat es ja noch versucht, ist runtergegangen, aber das war auch wieder so ein Ding, da kannst du nichts machen. Ich glaube, als Torwart rastest du dann aus, weil du kriegst die Dinger und kannst eigentlich nichts machen. Du kannst ja noch nicht mal irgendwas vorwerfen, dass du dich irgendwie hättest anders hinstellen können oder irgendwas. Das sind einfach, ja. Aber ja, ich war dann leicht beruhigt, sag ich mal, an 2-0. Aber wir kennen ja den VfB, also deswegen... Ja. Ich bin dann immer beruhigter geworden, dann später im Verlauf, kleiner Spoiler, die das Ergebnis noch nicht kennen.
Und ich meine, du hattest ja dann in der 37. Minute auch diese Szene, wo Chabot Königsdörfer fault, der auch schon auf dem Weg zum Tor ist, zum Glück war er vorher abseits. Ansonsten hättest du auch mal einen Freistoß in der guten Situation gegeben. Also das sah alles für mich dafür, dass Hamburg gegen Abstieg kämpft und wir in die Champions League wollen und dafür, dass Hamburg ersatzgeschwächt war, sah das mir nicht sicher genug aus. Also klar, du hast ja nochmal Chancen von Demirovic, wo der Schuss dann zur Ecke abgefälscht wird.
Torunariga blockt noch einen Schuss von Führig. Über was wir meckern und über was wir vor ein paar Jahren geredet haben.
Ja, natürlich, klar. Ich meine, das ist alles Klagen auf sehr hohem Niveau. Ja. Und ich meine, wir kommen ja später auch noch auf die Tabellensituation. Wir spielen nächstes Jahr auf jeden Fall Stuttgart international, deswegen habe ich auch das T-Shirt hier hinter mir hängen für diejenigen, die sich das im Video anschauen.
Nach aller Scheiße geht's auf die Reise hängen.
Aber wir haben natürlich, also du sagst jetzt natürlich, ja okay, reicht uns jetzt, sondern wir wollen ja ins Pokalfinale, wir wollen in die Champions League. Vizemeisterschaft wird schwierig dieses Jahr, das ist glaube ich tabellarisch und punktemäßig fast nicht mehr möglich, aber nichtsdestotrotz und dann klar spielen die dann gegen bessere Mannschaften vielleicht auch wieder ein bisschen besser, aber in der ersten Halbzeit hat es mich ein bisschen genervt, wobei der VfB dann schon gegen Ende der Halbzeit sehr dominant wurde, also dann auch wieder diese Chance von Undav, wo ich mir wirklich, also die zweite Szene von Undav, wo ich mir dachte, den musst du eigentlich machen, weil der hat so viel Platz und dann schießt er den einzigen Spieler an, der ihm da in der Schussbahn liegt, so ein bisschen. Schade, weil du hättest dieses Spiel eigentlich viel höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Wir haben ja bisher nur über die erste Halbzeit gesprochen. Wobei man bei Undav natürlich auch sagen muss, dass beide Tore indirekt vorbereitet. Man darf das immer nicht unterschätzen, welche Leistungen dann Spieler auch im Spielaufbau.
Aber der macht doch 70 Minuten nichts, haben wir doch gehört, ne? Oder?
Er hat sich doch jetzt entschuldigt.
Ja.
Julian Nagelsmann hat euch jetzt halt den Anruf, hat sie wohl auch direkt danach angerufen und gesagt, das war drüber und jetzt hat er es auch nochmal öffentlich gesagt und wie sagt man so schön, damit ist das Thema für mich erledigt.
Ja.
Ja, es stand also 2-0 für den VfB zur Halbzeit. Erik, wie beruhigt warst du denn nach dieser ersten Halbzeit?
2-0, das reicht mir noch nicht, um richtig beruhigt zu sein. Also 3-0. Man merkt es auch, wenn man im Stadion ist, so erst ab 4-0 wird hier so ein Tag so wunderschön wie heute. Das ist dann auch so der Moment, wo man als VfB-Fan weiß, okay, jetzt kann wirklich fast nichts mehr passieren.
So bei ja, 4-0. Wobei das dachte ich beim Pokalfinale auch, um ehrlich zu sein.
Naja, aber gut.
Das ist nichts für ein Trend.
Ja. Deswegen also 2-0 und noch eine ganze Halbzeit. Ich meine, ja, man weiß immer nicht, wie die andere Mannschaft, was die, wie da der Trainer den Licht ans Fahrrad macht in der Pause und so. Ne? Also das sieht man ja manchmal, ne? Die kommen dann völlig anders raus und das war ja beim BVB genauso. Also die waren ja die erste Halbzeit, waren die ja nur so diese Trainingsfiguren, die da haben, diesen aufgepusteten Kegel, wo du rumläufst. Ja. Ne? Und in der zweiten Halbzeit sind die ja rausgekommen, als hätten sie sonst was da, als hätten sie gerade hier eine Dose Energy-Trink getrunken, alle, ich will jetzt keinen Namen nennen, keine Marke, sind dann rausgekommen und waren total angestachelt und dann ging es ja völlig anders weiter, ne? Deswegen, Das weißt du halt nicht und deswegen, da kann sich das auch ganz schnell ändern und ich meine, wenn eine Mannschaft schafft, in einer Halbzeit 2 Tore zu schießen, kann es genauso gut die andere Mannschaft schaffen, in der anderen Halbzeit 2 Tore zu schießen, deswegen ist da noch nichts. Und ja. Deswegen, ich war noch nicht hundertprozentig beruhigt und es hat sich aber dann bald geändert, wie wir lernen mussten, sehen mussten.
Ja, sehen durften immerhin, anders als beim Dortmund-Spiel. Ich meine, beim Dortmund-Spiel, da waren wir auch über 90 Minuten halt, hatten wir zumindest mehr den Ball, aber sind halt nicht so Torchancen gekommen. Und dann
war ich im Stadion.
Auch keine Tore gemacht.
Bei dem BVB-Spiel, ja.
Das glaube ich. Ja, und gegen Hamburg machst du dann halt die Tore. Klar, auch dann teilweise durch individuelle Fehler von den Hamburgern. Oder weil die einfach sehr schlecht verteidigen beim 1-0. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit rein. Und der HSV kam so ein bisschen aktiver aus der Pause, konnte aber nicht wirklich was bewirken damit. Und dann, ja, möchte man fast sagen, die Chancen hören nimmer auf, weil dann brannte der VfB wirklich ein Offensivfeuerwerk ab. Ich glaube, es waren am Ende 21 Torschüsse und angeblich sind das die meisten Torschüsse oder die drittmeisten Torschüsse in einem Spiel in der Bundesliga-Historie. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber auf jeden Fall hört ihr jetzt sehr viele Chancen von mir und auch ein paar Tore.
Und viele davon mit teilweise Glanzparaden von Daniel Heuer-Fernandes.
Genau, ne? Also genau.
Das darf man auch nicht vergessen, ne?
Der ja an sich auch kein schlechter Torwart ist. Ich meine, wir haben alle noch den Patzer in der Relegation. Ich weiß nicht, ich glaube, beim Hinspiel. Oder was? Nee, es war im Rückspiel, glaube ich, ne? Wo er den Patzer hatte damals. Im Kopf, aber das ist an sich auch kein schlechter Torwart. Das muss man auch mal sagen. Das hat man auch in dem Spiel
gesehen. Das Ergebnis sagt halt eine andere, weist halt eine andere Richtung. Deswegen möchte ich das immer mal wieder betonen. Also auch wenn es jetzt gegnerischer Verein ist, aber trotzdem. Also da, ja, richtig gut.
Ja, genau, also Demirovic-Schuss in der 48. Minute ist noch unplatziert. Ich glaube, das war dieses Hackending, was er dann irgendwie aus der Bedrängnis raus versucht reinzumachen. Dann der Schuss von Führich, den Heuer Fernandes pariert. Danach gibt es eine Ecke in der 56. Minute und dann kommt diese Ecke immerhin. Diesmal kommt sie an bei Mittelstädt, der zentral einfach mal abzieht. Und ein bisschen Glück hat, dass Toruna Riga den Ball unhaltbar für Heuer Fernandes abfälscht. Und der neben dem Pfosten ins Tor geht. Damit steht es 3-0 für den VfB. Find in der Entstehung wieder ein bisschen Glück dabei, aber andererseits hochverdient, oder?
Ja, Hammer. Also ich meine, das war ja immer, ich habe es immer nicht verstanden, warum die nicht auch mal so aus der zweiten Reihe mal so richtig abziehen einfach, weil das bringt einfach mal auch so ein überraschendes Element rein. Ja, wenn der Gegner immer nur wartet darauf, dass du dich durchkombinierst und dann dich dann zu blocken oder irgendwie. Ja, aber wenn du dann einfach mal abziehst und vielleicht erwischst du ja eine Lücke und hat er ja, ne, zufällig, das passiert halt manchmal und dann haust du den halt einfach mal rein oder es steht halt jemand dumm da, ja, der den abfälscht oder so, das geht halt schnell mal und das hat sich halt hier wieder gezeigt, so dass die Schüsse aus der zweiten Reihe können auch ein wichtiges Mittel sein und der Mittelstädter hat ja einen ganz schönen ganz schön Schuss.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und genau, ich weiß nicht, wie viel auch der Rasen, es hat ja durchgeregnet am Sonntag in Stuttgart.
Ja, das
hat, geworden, ja. Hat natürlich bei so Schüssen dann halt auch nochmal, spielt das auch nochmal eine Rolle. Ja, also auf jeden Fall, damit war das Spiel aber wirklich entschieden. Also 13:0 ist so der Spielstand, wo ich beim VfB mich dann so langsam entspanne. Vor allem, weil auch der HSV ja gar nichts mehr gemacht hat. Also dann Mittelstädt im Freistoß
in 59. Da kam doch noch was. Ich erinnere mich dann, dass Mittelstädt mal irgendwie einen Ball geklärt hat mit dem Kopf auf der Linie oder so.
Das kommt noch, genau, das kommt später noch.
Ja, weil du sagst, er hat nichts mehr gemacht.
Ja, das war aber auch das Einzige.
Die haben eigentlich gefühlt schon die ganze Zeit noch, wenn es die Möglichkeit gab, auf unser Tor gespielt. Also ich fand nicht, dass sie sich aufgegeben haben.
Ich sag nicht, dass sie sich aufgegeben haben, aber es hat halt nichts mehr. Also sie sind halt nicht mehr durchgekommen. Und der VfB hat halt wesentlich mehr Chancen. Dieser Freistoß für Mittelstädt in der 59. Minute, den Heuer Fernandes dann an die Latte lenkt. In der 63. Minute führe ich wieder mit einer Chance. Zwischendurch brachte dann der HSV Robert Glatzel rein und Otto Stange, zwei Stürmer also. In der 60. Minute Otto Stange, übrigens auch ein super Name.
Das hört sich an wie so ein... Du willst mich anstacheln, aber ich mache jetzt keinen Witz.
Nein, das hört sich einfach an wie so ein Name, wie so ein Spiel aus den 70ern. Und dann stand es 4:0. Ein sehr schöner Spielzug eigentlich. Undaf wird freigespielt, legt den Ball hoch auf die Mirovic und der macht ihn sehr schön rein. Aber leider stand Dennis Undaf im Abseits. Und damit wird schon wieder ein Tor von Emdin Demirovic aberkannt.
Ziemlich eindeutig im Abseits. Ja, ja. Und also von daher, also man kann natürlich sagen, schade, aber es ist halt so.
Ja,
das ist halt umgedreht auch nicht, wenn jemand anders im Abseits steht und das Tor fällt, dass es gegen uns gegeben wird.
Das ist also, mir so, es tut mir ein bisschen für die Mirovic leid, das ist, glaube ich, das nächste Tor diese Saison, was ihm schon aberkannt wird wegen Abseits.
Aber ich habe mir die Szene auch nochmal angeschaut. Da war es so, Undaf hat angezeigt, hier irgendwie, ich will los. Also die im Podcast jetzt nur hören, tut mir leid. Also ich zeige mit dem Finger in eine gefühlte Richtung des anderen Tores und ist dann losgestartet. Und der den Pass gespielt hat,
Fürich oder Stiller, ja, ich weiß auch nicht
genau. Ja, ich glaube, ist egal. Hat halt einfach, er hat das zwar gesehen, aber er hat zu spät. Da ist halt Undaf hat angezeigt und normalerweise musst du dann sofort spielen, aber er hat noch zu lang gewartet und hat dann erst abgezogen. Also da müssen sie sich einfach ein bisschen besser abstimmen, damit es in Zukunft sowas dann funktioniert. Und dann ist das Überraschungsmoment ja da, ne? Wenn da zwei so, wie hat man es früher gesagt, Bullensturm hier mit Ginczek und so, also wenn da Undaf und Demirovic auf dich als Torhüter zu rennen, dann kannst du eigentlich nur sagen, komm, ja, macht einfach links oder rechts, wo wollt ihr hin?
Ja, und ich meine, da hast du dann halt auch beim HSV natürlich gesehen, zum einen haben die natürlich versucht, ein bisschen wieder ins Spiel reinzukommen und zum anderen haben die sich natürlich auch defensiv schon so ein bisschen aufgelöst, um ehrlich zu sein. Und dann wurde es langsam emotional. Wir kommen in die 70. Minute und beim VfB gibt es einen Dreifachwechsel. Elkanus kommt rein für Fürich, Nati für Schema und Tomasz für Demirovic. Und Demirovic, der war noch richtig geladen. Klar, der hatte gerade vorher sein Tor aberkannt bekommen, spielt gegen HSV, seinen Heimatverein, wo er, glaube ich, auch unbedingt noch ein Tor machen wollte, nachdem er ja im Hinspiel noch verletzt war. Und da gibt es ein kleines Wortgefecht mit Sebastian Hoeneß. Chris Fürich ist dann auch noch ein bisschen angemöppert, weil er ausgewechselt wurde. Und das ist ja was, das haben wir lang nicht gesehen. Also ohne das jetzt bewerten zu wollen, ich meine, man hat sich dann hinterher wieder vertragen, die beiden haben sich direkt entschuldigt nach dem Spiel und so, aber kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal gesehen haben, dass es bei uns bei einer Auswechslung Diskussionen gab?
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, dass da mal, letzte, wo ich mich erinnern kann, war, dass irgendeiner so eine Werbedings da zertreten hat.
Das war aber nicht bei uns. Du drehst jetzt von Jürgen Klinsmann in den 90ern, oder was?
Ich weiß nicht, ja, irgendwie lang ist her. Nee, kann ich mich nicht, also normalerweise lief das immer alles ganz gut, aber was ich aber auch nicht verstehe, warum will Demirovic unbedingt gegen seinen Heimatverein, also ich stelle mir jetzt vor, mein Sohn, der spielt ja auch Fußball, wenn der jetzt, sag ich mal, jetzt zu einem anderen Verein geht und dann irgendwann spielt er wieder gegen seinen Verein, dann, ich weiß nicht, ob der da so großen Bock darauf hätte, unbedingt gegen seinen Herzensheimatverein ein Tor zu schießen.
Ihm ging es mehr darum, dass er sein Tor machen wollte und dann dachte, okay, ich hätte vielleicht noch eins gemacht. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich würde das auch nicht unbedingt negativ sehen, weil das war ja offensichtlich nichts, wo jetzt irgendwer grundsätzlich unzufrieden ist.
die Emotionen vom Spiel und so. Man sagt ja immer, man will ja immer Emotionen haben und da ist halt mal, ja, mein Gott. Ist doch schön, wenn sie alle spielen wollen. Ist doch.
Ja, genau. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, das finde ich eigentlich gut, weil dann siehst du, dass die Mannschaft jetzt auch nicht irgendwie, also, würde ich sowieso nicht von ausgehen, dass die Mannschaft das die Saison jetzt auslaufen lässt. Aber da siehst du halt auch nochmal, wie viel Feuer dann, auch wenn es gerade gut läuft. Ich meine, normalerweise siehst du so Beschwerden, wenn jemand ausgewechselt wird, entweder bei irgendwelchen Cristiano Ronaldos oder weißt du, Leute, die es nicht mit ihrem Selbstbild vereinbaren können, da so ausgewechselt werden oder halt, wenn es scheiße läuft. Ja. Und Leute denken, sie hätten jetzt der Mannschaft noch geholfen im Abstiegskampf, aber nichts von dem trifft bei uns zu. Und ja, also ich fand es einfach nur interessant, dass es dass eine Auswechslung bei uns auch so emotional aufgenommen wird. Und ich glaube, das ist ein positives Zeichen, das auch für den Rest der Saison, dass die Mannschaft da auf jeden Fall, und das wissen wir ja, on fire ist und dann eben auch in solchen Situationen. Die Hamburger wechselten auch noch mal in der 72. Minute Georgi Kocholeishvili. Ich nehme an, er kommt aus Georgien.
Passt der Name aufs Trikot?
Ja, weiß ich nicht. Kam rein für Fabio Baldé und Nicolas Capallo für Daniel El Fadli in der 72. Minute. Ja, und dann wird's wild. Und zwar kommt Tomasch im Strafraum und möchte an den Ball kommen, wird von Omari, der echt keinen guten Tag auch hatte, gefoult. Das Spiel läuft aber weiter. Dann greift der VfB weiter an. Unterscheitert zuerst an Heuer Fernandes, dann ballert El Canus den Ball an den Pfosten und dann holt sich Undav wieder den Ball und wird von Capallo richtig abgeräumt, springt auf, schubst ihn um und dann gehen die beiden sich so ein bisschen an den Kragen. Undav bei Capallo auch so ein bisschen an den Hals, merkt, zieht aber die Hand relativ schnell wieder zurück. Am Ende sehen beide gelb, was irgendwie schon in dem Moment klar war, wo Undav ihn umschubst. Undav ist damit für das Bayern-Spiel gesperrt, aber vielleicht erstmal zu dieser Rudelbildung und zu diesem Stress, den es da gab an sich. Kannst du die Reaktion von Undav verstehen?
Ich fand das schon hart, das Foul. Also ich fand das schon heftig, also wie der da eingestiegen ist und ich weiß nicht, was da noch vielleicht für Trash-Talk nebenbei gelaufen ist und so. Und auch dann, wie es dann so lief, nachdem er lag. Und da haben die sich ja noch was gesagt. Das wird jetzt nicht gerade nette Grußworte gewesen sein. Und da hat sich das halt irgendwie, und das war ja ganz, trotz dass es relativ gut für uns lief, war es trotzdem ein heißes Spiel irgendwie gefühlt, ja. Gerade auch mit dem BVB-Spiel im Hinterkopf und so, wie scheiße das dann lief, so in den letzten Minuten und so. Da war halt doch irgendwie Feuer drin und das hat halt Undav irgendwie mitgerissen, denke ich mal. Und man kann es ja auch irgendwie verstehen, ey, wenn da wirklich völlig ohne Not, wenn du da wirklich so abgeräumt wirst, von dem Typen und der dir dann noch irgendwann dann quasi noch während du liegst noch irgendwas mitgibt mündlich man muss natürlich immer vorsichtig sein, ne? Ich meine, gut, ich habe gut reden, ich denke da nur an Zidane gegen Materazzi 2006. Das kann halt schnell eskalieren und dann zack, siehst du eine rote. Also ich hatte da echt Bedenken, ja, wo den da so hart komm, jetzt schenkt ihm bloß keiner ein irgendwie, nicht, dass da was schief geht und du kriegst hier rot oder so. Und ich denke mal, der macht sich auch Hoffnung für die Nationalmannschaft und hat halt auch Angst vor, dass er da vielleicht irgendwie eine Verletzung ihn raushaut und so. Und wenn da einer wirklich so völlig ohne Not ihn da wirklich so heftig, und das haben sie auch noch ein paar Mal gezeigt, das Foul, das war nicht ohne. War nicht ohne, also jetzt ohne VfB-Brille. Also es war wirklich eins, wo man sagt, okay, also das in der Härte, also puh, es war schon eine orangene Karte eigentlich für den anderen.
Ja. Ja, und ich fand halt auch, also keine Ahnung, Capallo rastet ja auch komplett aus, nachdem Undav ihn umschubst und denkt mir so, ey Leute, also ich fand irgendwie, das Spiel gab das gar nicht so her, dass das plötzlich so komplett eskaliert und ich fand es ein bisschen lustig, weil es sah so ein bisschen aus wie beim Rugby oder beim Football, weil dann gleich so eine Spielertraube sich so über den Platz bewegt, so weißt du, so ein bisschen wie bei Asterix und den Römern, ja, wie die in so einer Formation sich durch die Gegend bewegen, so sah das aus oder halt beim Rugby, also das war schon wild.
Ich habe nur gehofft, oh, bitte keine Rote oder so. Weil das, je nachdem, wie der Schiedsrichter das auslegt, da kann das auch mal ganz schnell so Tätlichkeit und so, ne?
Zumal der Undav dann kurz auch seine Hand über dem Kragen hatte von Capallo, der hat sie relativ schnell wieder weggezogen. Aber wenn er da irgendwie länger zu lange irgendwas gemacht hätte, ich meine, dem VAR bleibt sowas nicht verborgen. Aber ich glaube, mit Gelb sind sie beide gut bedient, ist halt ein bisschen unnötig von Unterf. Ich kann es aber auch verstehen und lieber fehlt er jetzt gegen die Bayern am Sonntag, als dann gegen Bremen in der Woche drauf, wo wir dann vielleicht nochmal eher auf seine Tore angewiesen sind, wobei es gegen Bayern natürlich auch nicht schaden würde. So,
ja, und dann... Es ist natürlich gut, wenn er gegen die Bayern fehlt, sag ich mal, weil wir haben ja gelernt aus der Vergangenheit, die gegen die Bayern gut gespielt haben, dass die sind dann meistens weggekauft worden.
Ja, wobei, bei Woltemar hat es nicht geklappt.
Ja gut, das lag aber nicht an Bayern. Ich sag nur, weil Uli Hoeneß das Portemonnaie nicht weit genug aufgemacht hat. Ja. Ja, aber die wollten sie ja. Ja.
Naja.
Wollten sie ja, Woldemade. Oh, das ist ja ein Zungenbrecher. Ah. Aber ja, wir wissen ja, wie es läuft, ne? So hier, kaum macht da jemand mal ein paar
Tore. Jetzt kommst du wieder mit deinen Geschichten aus den 90ern. Jetzt fang nicht mit Elber an.
Nein. Aber mir fällt auch gerade kein anderes Beispiel ein.
So ist das, wenn man älter wird.
Ja. Nee, aber das, ja, denn ich glaube, da gegen die Bayern mal auf der Bank zu sitzen und da mal zuzuschauen, kann er auch mal machen. Und
ja, dann ist er gegen Freiburg und sowieso und dann gegen Bremen dann auch wieder.
Kann halt Demirovic mal zeigen, was er kann. Ja, der kriegt ja immer viele Vorschusslorbeeren bei uns.
Zu Recht. Auch hier wieder ein Tor vorbereitet. Also, ja. Der war aber mittlerweile schon runter und konnte dementsprechend auch nicht den Elfmeter schießen. Was? Elfmeter, fragt ihr euch? Ja, dann 2,5 Minuten, bevor die sich in die Gurgel gegangen sind, fand ein Foulspiel im Strafraum statt, was der VAR, also ich finde das echt krass, wir hatten das ja schon in Heidenheim, wo wir das Tor machen und aber dann den Elfmeter gegen uns kriegen, das vorher, was wäre denn jetzt gewesen, wenn El Kanouch den reinmacht, hätte man dann trotzdem noch den Elfmeter bekommen?
Nee. Ich glaube nicht. Oder?
Ich weiß es nicht, weil das ist ja quasi wieder eine andere Situation.
Gibt es hier diesen Schiedsrichter-Podcast noch? Dann können wir die mal fragen. Nee, die gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Weil wenn du halt irgendwie jemanden faulst, während er schießt und der Ball geht rein, dann sagst du, ja, okay, hätte eigentlich Elfmeter geben müssen, aber Ball ist drinne, Vorteil quasi. Aber das war ja eine ganz andere Situation.
Aber andererseits, nehmen wir mal an, Undav und der andere, die hätten beide rot bekommen und wären vom Platz geflogen und dann wird gesagt, Moment mal, hier war aber vorher dieses Foul, was zum Elfmeter geführt hat, jetzt wird dann zurückgespult und es fängt dort an und alles, was danach kam.
Ja, genau, also die persönlichen Verwarnungen, das habe ich auch immer bei Twitter gefragt, die persönlichen Verwarnungen, die werden nicht zurückgenommen. Ich glaube, wenn El Kanouch das Tor gemacht hätte, dann hätte es entweder den Elfer nicht gegeben oder das Tor wäre zurückgenommen worden von El Kanouch, was auch für dich gaga ist. Also, sorry. Also müsste man echt nochmal gucken. Muss vielleicht nochmal, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, falls die Schiedsrichter unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind. Also wäre auf jeden Fall spannend gewesen, weil 2,5 Minuten zu brauchen, weil ich habe mich dann auch gewundert, dann schaltete das Bild plötzlich im Fernsehen, ich war auch nicht im Stadion, schaltete es plötzlich um auf den Schiedsrichter am Monitor. Ich so, was ist denn jetzt los? Prüft ihr noch auf rote Karte oder was? Und dann, das lag ein Foulspiel vor. 2,5 Minuten später. Naja. Und man wird ja denken, dass Maxi Mittelstädt den Elfmeter schießt und reinmacht. Stattdessen hat Mittelstädt wohl gebeten, ob er den schießen darf. Mittelstädt hat ja schon sein Tor und hat gesagt, ja, dann kann Dennis den machen. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist keine gute Idee. So,
dasselbe, genau.
So wie er sich gerade echauffiert hat, was hast du gedacht, als er den Ball in die Hand nahm?
Ja, wir saßen hier zu Hause und da habe ich gesagt, wieso schießt der denn jetzt? Und alle anderen haben so gesagt, ja, warum denn nicht? Und so habe ich gesagt, weil der den nicht trifft, weil der macht den nicht rein. Also das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Ja, entweder er macht nicht rein, was dann dazu führt, dass er sich noch mehr Gedanken macht über sein Nicht-Treffen in der letzten Zeit. Oder er macht einen rein, dann ist es halt, mein Gott, das vierte Tor. Aber das ist jetzt nicht, wo man sagt, das ist kein wichtiges. Ja, also ja, nicht direkt lose-lose, aber ich meine, er konnte mit dem Schießen des Elfmeters nur verlieren. Ja, mehr oder weniger. Ja. Nicht nur, er hätte vielleicht ein Tor machen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt oder dass damit irgendwas schief geht, das war viel größer. Deswegen, aber ist klar, wenn wir natürlich 3-0 vorn liegen, dann kann er ja mal wieder probieren einzuschießen. Ja, sag ich jetzt mal so. Und der will ja auch hier der Torjäger und so weiter, der will ja noch ein paar Tore sammeln. Ja, ja. Kann ich schon verstehen, dass er da, das ist ja eigentlich ist das ja schon fast ein geschenktes Tor, ja, wenn man es ordentlich macht, aber ja, irgendwie ist da ja psychologisch bei unseren Stürmern mit Elfmeter schon einiges im Argen. Ich weiß nicht, haben wir noch den, wir hatten doch mal so einen psychologischen Betreuer von der Mannschaft. Ich glaube, den haben wir nicht mehr. Das zeigt sich jetzt auch gerade wieder.
Ja, Gott. Ich, Psychologen haben wir nicht. Wir haben noch diesen ehemaligen Mönch.
Was? Was?
Ja, das ist der Betreuer. Der war irgendwann mal Mönch. Das ist eine lustige Geschichte. Das ist der Bruder von der Mutter von einer Freundin von meiner Tochter. So, also Bekannte. Das ist der Bruder von einer Bekannten von uns.
Okay.
Ja, der heißt Florian Mohr heißt der. Das ist der ist Performance, Leiter Performance oder sowas. Also da geht es, glaube ich, nicht nur um Psychologie, sondern auch um andere Sachen, aber ja. Gut, aber den wollen wir jetzt den verschlossenen Elfmeter nicht ans Revier heften. Der hat schon Dennis und auf den
Kurs Philipp hinter. Lauchs war das mal.
Ja, das ist aber schon ewig her. Das ist schon ewig her. Genau, der war früher Torwart bei Ulm, weißt du noch, damals in den 90ern?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Obwohl, ich war sogar in den 90ern in Ulm bei der Bundeswehr.
Siehst du?
Auf der Wilhelmsburg-Kaserne. Naja.
Aber nicht, du warst nicht im Donnerstein.
Ja, alte Männer erzählen vom Krieg.
Genau.
Also ja, also das, also ich habe gedacht, ich habe eher gedacht, ja, wenn es nicht klappt, dann macht er sich ja noch mehr Gedanken. Ja. Und genau das ist ja dann auch passiert, ne? Also.
Ja. Ja. Also für mich war es auch schon ein bisschen absehbar, dass er den nicht reinmacht. Aber gut. Es stand trotzdem am Ende 4-0, denn
wenigstens war es nicht das wichtige Tor, das wir unbedingt gebraucht hätten, sage ich mal. Ja. Also, aber trotzdem, ich würde im Training doch mal ein paar Elfmeter üben.
Oder einfach Maxi schießen lassen. Der knallt ihn einfach rein. Ja,
irgendwann trifft er auch nicht mehr und dann stehst du wieder da. Gott.
Ja, also es wird auf jeden Fall nicht schaden, auch für die anstehenden Pokalspiele. Ja, auch für die anstehenden Pokalspiele. Also ich meine, ich möchte so ein Elfmeter schießen, wie in der ersten Runde wie gegen Braunschweig, das möchte ich nicht nochmal erleben, wo am Ende uns dann Lorenz Assignon eine Runde weiterschießt. Und, oh, Alter, das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber gut.
Vor allem das Pokalspiel fängt ja wieder 20.45 Uhr an und wenn dann noch Verlängerung und Elfmeter, ey, wann soll ich denn da zu Hause sein? Ich muss am nächsten Tag arbeiten.
Wir müssen alle am nächsten Tag arbeiten.
Sollen die mal schön in der regulären Spielzeit klar machen und hoffentlich für unsere Richtung, ja.
Ja, auf jeden Fall. Es stand aber trotzdem kurz darauf 4-0, denn Bilal El-Kanous kriegt den Ball am 16er und schießt quasi aus dem Stand, war mit Omari, der echt einen Scheißtag hatte, fälscht den Ball ab und der Ball geht an einer hohen Bogenlampe ins Tor. El-Kanous ist dann so ein bisschen Richtung Ecke gerannt und hat irgendwie die Hand auf den Mund gelegt. Ich habe es nicht, in welche Richtung ging das? Der Auswechselspieler von HSV?
Ich habe keine Ahnung.
Gästekurve. Also ich habe es irgendwie, man wurde dann auch nie aufgelöst. Es gab jetzt auch keinen großen Aufschrei von HSV-Fans.
Er hat sich auch nicht übermäßig gefreut oder so?
Ich weiß nicht. Irgendwie hat er irgendeine Geste gemacht, aber man hat ihn halt nicht von der anderen Seite gezeigt. Zumindest habe ich noch keine Kameraeinstellung. Ist auch egal. Am Ende stand 4-0. Die Chance von Hamburg, wo Mittelstädt auf der Torlinie klärt, habe ich es mir gar nicht mehr aufgeschrieben. Aber da wurde es nochmal spannend.
Was?
Ist mir durchgegangen. Ja.
Mittelstädt für mich der Spieler des Spiels, würde ich fast sagen. Gerade auch mit diesem Save, den er da macht, wirklich auf der Linie, mit dem Kopf, also er wirft sich dann runter und köpft den quasi so raus, weil er darf ihn ja nicht in die Hand nehmen.
Also das war echt krass und das ist aber auch, selbst wenn du dann irgendwie 2-3-4-0 führst, dass du siehst dann auch, wie Nübel reagiert, wie ihn dann feiert. Man hört es, glaube ich, dann auch, wenn man sich das einfach so mal anschaut, wie er so richtig schreit, so, ja! Also das war schon, das war schon echt stark. Ich suche das hier gerade nochmal im Live-Ticker, wo die Chance war, aber irgendwie habe ich mir die nicht aufgeschrieben. Ja, also wie auch immer, Mittelstädt auf jeden Fall auch mit einer starken Aktion. Und da siehst du dann auch, wie wichtig es der Mannschaft ist, dann auch zu Null zu spielen. Denn es war das 11. Mal, dass der VfB diese Saison zu Null gespielt hat. Ich habe mir jetzt noch keine Statistiken rausgesucht, wann, wie häufig wir in den letzten Jahren zu Null gespielt haben. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Rekord in den letzten Jahren gewesen. Und wir sind in der Rückrunde die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Nur 13 Gegentore haben wir kassiert. Gut, wir spielen jetzt noch gegen ein paar torgefährliche Mannschaften, aber nichtsdestotrotz finde ich schon beeindruckend. Und wir können ja mal gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer zum Spiel gesagt haben. Es sei denn, du möchtest noch was loswerden vorher.
Ah, ich habe gerade hier mal bei der Zusammenfassung auf YouTube geguckt. Das war quasi vor dem 4-0, war das die
Szene. Ah, okay. Dann habe ich das übersprungen.
Genau, da ist das drin. Ja, ja. Nee, ich habe jetzt zum Spiel eigentlich da nichts mehr. Mal gucken, was waren meine Notizen? Nee, die haben wir alle abgehakt, mehr oder weniger. Genau. Alles gut.
Ja. Dann schauen wir mal. Der FW 1893 bei Blue Sky schreibt, 4:0 trotz Chancenwucher, tolle Leistung, alles gut. Damit haben wir einen Kuss nach Leverkusen gesendet und auch nach dem Bayern-Spiel noch alles in der eigenen Hand. Na, auf die Tabelle gucken wir gleich. Egal, wie es dort läuft. Mit der Leistung, wohlgemerkt auch der gegen den BVB, werden wir noch den einen oder anderen Punkt holen. Der Chris schreibt, spannend ist anders. Und die Simone schreibt, natürlich bin ich fein damit, aber die mangelnde Chancenverwertung macht mich wieder rasend. Tabelle bleibt eng und da werden 1-2 Tore mehr. Super. Ist zeitweise auch zu schlampig gespielt. Ja, wie siehst du das? Sollen wir uns nach einem 4-0 über die Chancenverwertung noch beschweren? Hättest du, also ich meine, wir gucken ja auf die Tabelle, wir sind jetzt 2 Tore vor Leipzig. Ja, eigentlich hättest du schon 6-0 gewinnen müssen, oder? Mindestens. Ja. Was auch krass ist irgendwie.
Ja, es hat halt auch was mit dem Gegner zu tun gehabt. Mhm. Der HSV war halt, es war halt auch nicht den ihr Tag, glaube ich.
Ja.
Und aber du hast dann halt auch wieder andere Mannschaften und da kommen, gibt's halt auch andere Kaliber und wenn da eine andere Mannschaft auch mal einen guten Tag hat, auch Mannschaften, die unten drin stehen, wir haben ja gesehen, wie Heidenheim uns das Leben schwer machen kann oder St. Pauli oder so, da musst du halt einfach die Dinger reinmachen, wenn du sie kriegst. Du kriegst halt in der Bundesliga nicht zu viele Chancen. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zweitliga-Erfahrung, ja, da geht halt öfters mal noch was und dann kriegst du da noch mal eine Chance und da rutscht da mal noch einer durch und so. Mhm. Aber in der Bundesliga ist es halt bei Weitem nicht mehr so einfach und da musst du halt einfach knallhart sein. Du musst halt einfach durchziehen und auch mal wieder Mittelstädt aus der zweiten Reihe mal versuchen, wenn sich da der Raum ergibt, dass du ausholen kannst und dann mach's halt einfach mal und zieh halt auch, vor allem schieß halt einfach aufs Tor, was mich immer nervt, wenn sie dann immer schießen und es geht so meilenweit am Tor vorbei.
Ja.
Ja, ey, ihr müsst doch wenigstens das Tor treffen, ja, damit die Chance gewahrt bleibt, dass der eventuell reingeht, ja. Ich meine, dass da vielleicht noch jemand die Hand dran hat und oder irgendwie einen Kopf dazwischen. Ja, okay, das sei dahingestellt. Aber es muss wenigstens in die Richtung vom Tor gehen. Dann, ja, aber das, ja, da muss halt einfach viel, viel konsequenter dann auch. Und vor allem, was wir jetzt mittlerweile wieder haben, auch was uns mal auch längere Zeit in schlechteren Zeiten abgegangen ist, ist, dass wir auch durchaus überraschen. Ja, wir haben halt Spieler, die machen nicht immer dasselbe. Ja,
ja. Also,
es gab ja mal eine Zeit, wo die Achse dann Mittelstädt-Führig entschlüsselt war, was so ein bisschen unser großes Ding war, wo wir ganz viele Tore erzielt haben über die Seite. Das wurde dann entschlüsselt und dann waren andere Seiten auch. Und jetzt mittlerweile gibt's doch viele überraschende Momente, die von verschiedenen Spielern reingebracht werden, wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ich denke da nur Alcanus oder so, wie der halt drauf ist. Oder das finde ich halt echt gut, dass da so viele verschiedene Charaktere drin sind. Und wenn du da jemand einwechselst, dann ändert sich gleich alles Mögliche für den Gegner. Da kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt geht's wieder so weiter und jetzt passiert so. Ja, das ist schon, glaube ich, ein wichtiges Pfund, was wir haben.
Ja, und du hast ja auch eine unglaubliche Qualität eigentlich in der Mannschaft.
Mhm.
Ja, also wenn du mal siehst, wenn wir unsere Qualität mal auf den Platz bringen, ich meine, wir haben jetzt in den letzten 3 Spielen 9 Tore geschossen. 5 gegen Augsburg, 4 gegen Hamburg. Und ja, klar, das sind Mannschaften, die kämpfen gegen Abstieg oder sind im Mittelfeld. Aber also wir haben schon ganz viele Spielzeiten erlebt, wo wir gegen so Mannschaften uns irgendwie gerade so zu einem knappen Sieg oder so gemüht haben, ja. Und jetzt ballern wir hier 2 Gegner in Feuerwerk und wir haben auch gegen Wolfsburg schon 4-0 gewonnen. Wir haben in Bremen 4-0 gewonnen in der Hinrunde, haben auch diverse Europapokalspiele, in diversen Europapokalspielen mehr als 3 Tore geschossen. Und ja, der hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Gegner, aber du hast die Qualität und du musst sie ausnutzen. Du musst sie auf den Platz bringen und du musst sie ausnutzen. Und das fällt dann natürlich gegen HSV leichter und dann gewinnst du trotzdem 4-0 und nicht 6-0 oder 7-0. Aber du musst es dann jetzt halt vor allem in den nächsten Spielen ausnutzen, weil da kommen dann halt Gegner, die genauso gut sind.
Vor allem im nächsten Spiel.
Ja, im nächsten Spiel noch am meisten, aber auch in den Spielen danach. Ja. Ich würde sagen, wir blicken jetzt mal auf die Tabelle, weil dann wird auch nochmal klarer, warum wir das jetzt ausnutzen müssen, beziehungsweise wir gucken erstmal, was die Konkurrenz am vergangenen Spieltag gemacht hat. Augsburg gegen Hoffenheim 2-2. Hoffenheim lässt schon wieder Punkte liegen. Die lagen ja zur Halbzeit auch 0-2 hinten, haben sich dann leider noch berappelt. Und auch, wobei Augsburg dann noch einen Elfmeter verschossen hat, das war das Freitagabendspiel. Leverkusen gewinnt in Dortmund, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt. auch wenn es irgendwie nach dem, was Dortmund über 90 Minuten gegen uns gespielt hat, irgendwie folgerichtig war. War auch ein Sonntagsschuss ein bisschen von Leverkusen, aber nichtsdestotrotz, Leverkusen gewinnt also. Leipzig gewinnt gegen Gladbach, das ist jetzt weniger überraschend. Frankfurt gewinnt in Wolfsburg, das war auch so ein bisschen Not gegen Elend. Frankfurt ja auch nicht so gut drauf, aber Wolfsburg auf dem besten Weg in die zweite Liga und am Sonntag dann Freiburg mit einem 1-0 in Mainz. Das kann uns aber durch unseren Sieg egal sein, denn der VfB ist jetzt Tabellendritter mit 56 Punkten, 17 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen, 60 zu 38 Tore. Wir sind 8 Punkte hinter Dortmund, bei noch 15 zu vergebenen Punkten. Das könnte knapp werden mit der Vizemeisterschaft. Wir sind punktgleich mit Leipzig, aber um 2 Tore besser, was auch mehr hätten sein können. Wir sind 4 Punkte vor Leverkusen, was bedeutet, selbst wenn wir gegen die Bayern verlieren, sind wir weiterhin mindestens Vierter. Wir sind 5 Punkte vor Hoffenheim auf Platz 6. Wir sind 14 Punkte vor Frankfurt und 16 Punkte vor Freiburg. Und weil es einfach nur 15 Punkte zu erspielen gibt, werden wir die Saison auf jeden Fall vor Freiburg beenden. Und mindestens auf Platz 7. Aber damit das passiert, müsste Frankfurt 22 Tore auf uns aufholen. Und ich weiß, du bist gern pessimistisch, Erik, aber realistischerweise holt Frankfurt keine 22 Tore in 5 Spielen auf uns auf.
Ja. Wen haben die denn noch so?
Uns.
Uns haben sie auch noch, na gut.
Und, ja, genau. Mhm. Also.
Ja, also Europa League spielen wir auf jeden Fall oder diese Conference League spielen wir auf jeden Fall. Ja, genau. Also Europa League hätte ich gerne wieder. Ja, Champions League nicht unbedingt. Aber ich weiß, ein Verein und für euch alle, ihr mögt alle Champions League mehr, ihr wollt die großen Kaliber sehen.
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt. Also ich sehe natürlich, dass Champions League, und ich meine, wir können ja offen darüber sprechen, wir sind Dritter und werden auch nach dem nächsten Wochenende noch auf dem Champions League Rang sein. Grundsätzlich bringt natürlich dem Champions League dem Verein mehr und erleichtert die Kaderplanung, weil ich meine, wir haben auch beispielsweise einen Spieler wie Ibrahim Matza letztes Jahr nicht bekommen. Weil wir einfach nicht in der Champions League gespielt haben. Der wäre zu uns gekommen und nicht zu Leverkusen, wenn wir nicht so abgesoffen wären in der Rückrunde. Ja, und deswegen ist es natürlich wichtig, auch wenn du einem Dennis Undaff den neuen Vertrag bezahlen willst, wobei du dann natürlich auch sagen musst, also Dennis Undaff kann natürlich auch selber seinen Teil dazu beitragen, dass wir Champions League spielen in nächster Saison. Von den Gegnern her, wenn ich sehe, dass jetzt Freiburg im Halbfinale steht, der diesjährigen Europa League, hätte ich eigentlich mehr Bock auf Europa League.
Also wenn Freiburg da so weit kommt, dann gewinnen wir den Scheißpokal nächstes Jahr, oder?
Naja, also ich meine, gerade muss man sehen, ich meine, wir hatten natürlich...
Also, muss doch sein Versprechen noch einlösen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, klar, wir hätten gegen Basel gewinnen müssen und dann wären wir auch unter die Top 8 gekommen und hätten uns die Celtic-Spiele gespart, wobei die Spaß gemacht haben, größtenteils. Und hätten dann vor allem so ein Gegner wie Porto aus dem Weg gegangen. Ja, ich meine... Freiburg, die spielen jetzt im Halbfinale gegen Betis Sevilla oder gegen Braga. Ja. Auch das ist jetzt, glaube ich, für die nicht zu schwierig.
Das ist keine Laufkundschaft, ne? Also das ist.
Das ist alles keine Laufkundschaft, natürlich, aber ich finde halt, Porto ist halt schon mal eine andere Hausnummer als jetzt Celta Vigo, wo ich mich ja nach dem ersten Spiel schon gefragt habe, gegen die, wie die überhaupt weiterkommen. Das
musst du gegen jeden. Hilft ja nichts.
Ja, klar. Ja, klar. Ja, also nichtsdestotrotz. Also grundsätzlich, Champions League ist natürlich. Lukrativer.
Genau, nochmal Europa League und diesmal in der Auslosung hätte ich gerne eine französische Mannschaft.
Ich weiß.
Nicht hier, alles Mögliche.
Ja. Außer ja, das ist halt,
so
das
eine französische Mannschaft, wir haben gar keine gekriegt. Freiburg hatte, siehst du, das in diesen beiden.
Wir hatten noch PSG letztes Jahr.
Ja, das war ja Champions League, ich meine Europa League.
Ja,
ich hatte so nicht, PSG ist ja so Scheichverein und so, nee, das macht ja keinen Spaß. Also dann. Ja, irgend schon OSC Lille oder so, oder Lyon hier oder so. Siehst ja, Freiburg hat es gut getan. Die hatten die und sind weiter. So.
Ja.
Also, ich sage ja nicht, dass die französische Mannschaft gegen uns gewinnen soll. Ich möchte nur gern gegen die spielen. Da würde ich vielleicht mal, da würde ich gerne hinfahren auch. Und so,
weißt du? Ja, wobei in Frankreich auswärts fahren ist nicht ohne.
Ja.
Ist. Naja, gut. Anderes Thema, aber also, wie gesagt, ich hätte auch nichts gegen die Europa League. Nehmen aber dann auch gerne das Geld für die wirtschaftliche Stabilität und für die Weiterentwicklung des Kaders, wobei wir jetzt auch darauf nicht unbedingt angewiesen sind, auf das Geld, und wir haben immer noch ein paar Millionen übrig. vor allem dann spielst du halt wieder, du spielst halt in der Champions League auch immer wieder gegen die gleichen Mannschaften. Also ich meine, ich will mich nicht beschweren, weil so häufig haben wir nicht Champions League gespielt in der Vergangenheit. Aber du weißt halt, dass es auf jeden Fall in der Gruppenphase dann wieder gegen entweder Real oder Juventus oder weißt du, es ist dann, sind ja auch immer wieder die gleichen Mannschaften, die da sind. Und da finde ich Europa League schon spannender. Schauen wir mal. Ich möchte, dass der VfB so erfolgreich ist wie möglich. Und wenn das heißt, dass wir die Champions League müssen, dann nehme ich das gerne in Kauf.
Ja, wir nehmen alles, was da kommt. Ja. Und jetzt kommt, soll ich überleiten zu Bayern oder du hast
Du kannst gerne überleiten zu Bayern, genau, weil die Tabelle habe ich vorgelesen.
Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen, was kommt, so auch die Bayern, die jetzt zu denen wir nächstes Wochenende fahren müssen.
Ja.
Genau, das Beste an München ist die Autobahn nach Stuttgart und da fahren wir hin.
Genau. Ich habe mir jetzt auch gar nicht wieder so viele Notizen gemacht zu den Bayern, weil ich meine, was will man zu denen sagen? Die sind Tabellenführer, 76 Punkte.
Und die können Meister werden, ne? Wenn ja, sie gegen uns gewinnen.
Die das können Meister werden.
Müssen es denen versalzen. Hat man eigentlich, ich war ja nicht im Stadion, hat man da gesungen, zieh den Bayern die Lederhosen aus? Das war ja immer so Tradition vor dem Spiel.
Ich war auch nicht im Stadion.
Ich habe es nicht gehört im Fernsehen.
Ja.
Normalerweise.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz zur Konkurrenz, bevor wir auf die Bayern kommen, weil ich glaube, die Bayern ist fast alles gesagt. Man kann auch sagen, dass Lennart Karl und Sven Ulreich ausfallen. Das hindert die aber an gar nichts, fürchte ich. Haben jetzt gestern, also am Dienstagabend, nee, Mittwochabend, pardon, das Spiel gegen Real Madrid noch gedreht. Vielleicht haben wir Glück und Manuel Neuer. Ja, genau. Und vielleicht haben wir Glück, Manuel Neuer steht am Sonntag auch im Tor. Und Leipzig gegen uns auch so Patzer. Ja, aber ansonsten, ich meine, die haben dieses Jahr gegen Hamburg und gegen Leverkusen unentschieden gespielt, die haben gegen Augsburg zu Hause verloren. Also da ist unmöglich ist es nicht, aber es muss halt schon viel zusammenkommen, um da zu gewinnen. Und du darfst jetzt aber keine Fehler erlauben. Gleichzeitig spielt Leverkusen gegen Augsburg. Das ist, dürfte eine relativ einseitige Angelegenheit werden. Hoffenheim gegen Dortmund, was nochmal spannend ist, weil die Dortmund hat dann hoffentlich den Hoffenheimern Punkte wegnehmen. Und Frankfurt gegen Leipzig, auch das ist interessant. Frankfurt kann es mittlerweile egal sein. Deswegen dürfen die auch gerne gegen Leipzig gewinnen, sodass dann eine mögliche Niederlage unsererseits gegen die Bayern nicht ganz so dramatisch wäre. Aber erstmal, Tacheles, wie schätzt du unsere Chancen ein gegen die Bayern am Sonntag in München?
Ja, ohne Dennis Undav, also da wird alles, denke ich mal, auf Demirovic und Führich liegen. Schätze ich mal.
Und Leveling, ne?
Leveling, ja. Ja, schauen wir mal. Das wird natürlich dadurch, dass, ich meine, Undav hat ja jetzt eigentlich immer gespielt, ne?
Ja.
Und ist natürlich so, als gegnerischer Trainer bereitest du dich auch ein bisschen auf die Mannschaft vor, die da kommt. Und wenn da jetzt plötzlich so jemand ausfällt, der eigentlich immer gespielt hat, dann ändert sich ja auch einiges. Und das könnte vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für uns sein, dass wir nicht ganz so ausrechenbar sind, was da jetzt so genau kommt, wen man da aufstellt und wie und was. Wobei natürlich gegen die Bayern, die haben natürlich viel, viel Qualität und wenn die zu Hause spielen und die wollen, wir haben ja denen schon mal die Meisterfeier versaut, aber da waren sie schon Meister, da ging es nur darum, ja, beim letzten Spiel quasi nochmal. Und ja, aber diesmal wollen sie es ja noch werden, ja, und also denen fehlt ja noch ein Sieg.
Und es war, glaube ich, auch die Saison, wo die schon alle anderen Titel vergeigt hatten und denen eigentlich alles egal war.
Aber wie ist denn das? Warte mal, wie ist denn das? Du hast ja gesagt, Dortmund spielt parallel gegen Frankfurt oder was war es? Nee.
In Hoffenheim. Also nicht parallel, aber am gleichen Wochenende. Ja.
Na, wie ist denn das? Wenn jetzt Hoffenheim gewinnt, ist dann Bayern trotzdem Meister, ohne gegen uns zu gewinnen?
Ja. Bayern könnte schon am Samstag auf der Couch Meister werden, weil wenn Dortmund gewinnt und nur noch 12 Punkte holen kann und die haben aber ich glaube mehr als 12 Vorsprung.
Ach so, wir spielen Sonntag?
Wir spielen Sonntag, ja.
Ah, okay, ja, das habe ich gerade nicht ganz. Ja, nee, ne, dann.
Das war doch das Thema, weil wir hätten ja theoretisch Viertelfinale Europa League spielen können, als sie den Spielplan gemacht haben. Ja, und deswegen spielen wir doch nächste Woche Donnerstag im Pokal.
Dann drücken wir doch einfach allen mal Hoffenheim die Daumen. dass dann quasi, dass für die Bayern schon alles klar ist, dass die sagen, ja, also jetzt brauchen wir uns ja nicht mehr. Also ja, wir
Hoffenheim, wissen, ist, ja, Hoffenheim ist aber hinter uns. Hoffenheim, warte, ich gucke mal kurz. Hoffenheim ist 5 Punkte hinter uns.
Aber ich meine, dann gewinnen wir gegen die Bayern. Weil die dann sagen,
komm. Und wir gewinnen in Hoffenheim. Ja, stimmt. Gut.
Machen wir so? Okay.
Ja, machen wir so. Ist so beschlossen.
Okay.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz mal zum Restprogramm. Es ist jetzt auch überschaubar. Also wie gesagt, dann München am Sonntagnachmittag, dann donnerstags Pokalhalbfinale. Reden wir nächste Woche nochmal vorher drüber. Dann geht sonntags gegen Bremen. Und dann drei Samstagsspiele in Hoffenheim gegen Leverkusen, letzter Heimspiel, und in Frankfurt. Und dann danach hoffentlich noch das Pokalfinale.
Ja, in Hoffenheim ist auch halbes Heimspiel, was ich so gehört habe.
Ja, da rechne ich mir auch nochmal Chancen aus von den Mannschaften, die es da oben stehen. Gegen Bremen müssen wir gewinnen. Ja, vertraust du dir einen Tipp zu, auf welchem Platz wir am Ende landen?
Lass mal gucken. 4.
Gut, ja, würde ich auch sagen.
Ich bin ja pessimistisch, du weißt ja.
Ja. Gut, wir gucken nochmal auf die Ausfälle. Das ist eigentlich nur Undav, der ist gelb gesperrt. Leveling, Demirovic und Cema stehen jetzt auch bei 4 gelben Karten. Also es könnte durchaus sein, dass der ein oder andere nochmal im Saisonendspurt ein Spiel passen muss. Ansonsten sind erfreulicherweise alle fit. Was auch nicht das Schlechteste ist in so einer Saisonphase. Ich hoffe natürlich, dass nichts passiert. Ich erinnere mich dann noch an letzte Saison mit Stiller und dem Augsburg-Spiel. Deswegen hoffen wir mal, dass das alles so bleibt. Möchtest du den nächsten Werbeblock machen, Erik?
Ach so, hier unten sind wir schon. Okay, ja. Wenn ihr die Sendung bis hierher gehört habt, dann müsst ihr euch ja doch irgendwas dran gefallen haben, weil sonst hättet ihr ja schon längst ausgeschaltet. Das heißt, ihr guckt jetzt mal, wo ihr das gerade hört. Entweder auf YouTube, wenn ihr das geschaut habt, dann lasst ihr dort bitte ein Like da und schreibt doch vielleicht mal einen Kommentar. Das hilft uns, dann erkennt der Algorithmus, dass da Interaktion ist und so. Auch wenn es nur ein ist, ja, ich liebe den VfB oder sonst was, irgendein Kommentar bitte bei YouTube da lassen. Das hilft uns sehr und das kostet euch ja nicht mal 10 Sekunden. Das wäre wirklich wunderbar, wenn ihr das machen würdet. Und auch wenn ihr das auf anderen Plattformen hört, also Apple Podcasts, da kann man so 5 Sternchen geben. Das könnt ihr mal machen, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder Spotify, wenn ihr es da hört, ja, da kann man auch Bewertungen geben. Man kann da, glaube ich, sogar kommentieren mittlerweile. Macht das ruhig mal, weil da erkennt der Algorithmus, dass da ordentlich Leben in der Community ist und dann wird der Podcast auch wiederum anderen empfohlen, die ähnliche Interessen haben, also auch VfB-Fans sind, und die können uns dann hören und eventuell hier mal kommentieren oder vielleicht sogar ja dauerhaft Hörer werden. Das wäre schön, wenn ihr das macht.
Genau. Und ich sehe gerade, dass Porto sich in 8 Minuten eine rote Karte eingehandelt hat. Kannst du mir mal sagen, warum Porto den ganzen Quatsch im Spiel jetzt gegen Nottingham macht und nicht gegen uns? Hast du das Eigentor im Hinspiel gesehen?
Ich weiß nicht, bei mir läuft hier gerade noch RTL, also da läuft Mainz gegen Racing Straßburg. Ja. Bin ich richtig.
Ich hab's nur nebenbei gesehen. Gut, sei es drum. Wir blicken jetzt noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler. Die Frauen haben letztes Wochenende nicht gespielt. Bei denen geht's weiter am 26. April um 11 Uhr gegen den Tabellendritten aus Meppen. Das ist dann der Tag, an dem wir auch gegen Bremen spielen, wobei die Herren gegen Bremen spielen. Und die U17 des VfB, die Frauen U17, steht nach einem 2:0 in Leverkusen im Finale des DFB-Pokals am 30. Mai in Köln. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch nach dem Pokalfinale der Herren am Wochenende zuvor, in dem der VfB natürlich auch vertreten sein wird, am Wochenende drauf nach Köln fahren, da die U17-Frauen unterstützen, wenn sie sich anschicken, den DFB-Pokal zu gewinnen. Der VfB 2, sehr schön, ja. Der Erik hält hier gerade seinen Kombacher.
Kennst du den noch?
Welcher mit Daniel Ginczek? Natürlich kenne ich Daniel Ginczek. Und wer ist der andere? Das ist, warte mal. Ich kann es nicht genau erkennen, sag's mir.
Ja, steht auch kein Name drauf. Ich weiß es auch nicht mehr.
Du weißt es auch nicht mehr.
Wenn ihr das auf YouTube seht, schreibt es
mal. War das Pablo Maffeo? Oder
nee,
war das,
das war hier dieser japanische Spieler.
Der mit den Panther-Tatzen. Ah, wie hieß der denn?
Ich glaube ja.
Ja, ich kenne ihn auch nicht. Und auch die, genau, wenn ihr es jetzt, ich sehe es nicht. Wenn ihr es jetzt auf YouTube schaut und seht, wer es ist, dann
schaut schon mal.
Asano, danke. Ja, genau.
Takuma Asano.
Ja, genau. Danke. Ja,
doch,
gut. Wir kommen zum VfB 2. Die haben 1:3 in Aachen verloren. Leni Meyer mit seinem ersten Saisontor, das aber leider nicht zum Sieg reichte. Der VfB ist 13. mit 42 Punkten jetzt. 13 Punkte von dem Abstiegsplatz bei noch 15 zu vergebenen Punkten. Und sie spielen jetzt am Sonntag um 16:30 Uhr gegen Aue, den Tabellen 19. Und Ich würde sagen, die zweite Mannschaft hat ihr Saisonziel erreicht mit dem Klassenerhalt. Und ja, auf jeden Fall. Und das geht's laut, ich habe es irgendwo gelesen oder gehört, laut Nico Willig geht es darum, die beste zweite Mannschaft in der Deutschland zu sein. Und da ist die Konkurrenz Hoffenheim 2.
Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil du Leni gesagt hast.
Ja,
normalerweise
Schweizer.
Ein Mädchenname. Es ist tatsächlich Leni Remo Meyer, heißt er.
Genau.
Der Herr.
Der Sohn des Sportchefs vom FC Luzern, glaube ich. Kommt aus der Schweiz. Die U19, bei der geht es noch um die Teilnahme an der Endrunde. Die verlor dramatisch gegen den HSV 2-3. Die beiden Hamburger Tore fielen tief in der Nachspielzeit. Ines Recipi mit seinem zweiten und dritten Saisontor konnte also nicht dafür sorgen, dass der VfB gewinnt. Und die Tabelle ist spannend, denn die ersten vier in dieser Tabelle, die qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Der VfB ist jetzt Vierter, ist eines punktgleich mit Hamburg und Ulm. Die Hamburger haben dann dieses aufgeschlossen am Freitag, wenn ihr das hört, also heute Abend, spielt der VfB um 19 Uhr gegen den SSV Ulm und kann dann mit einem Sieg logischerweise den vierten Platz sichern, weil man, glaube ich, zumindest was die Tore angeht, vor dem HSV steht. Und dann geht es noch gegen Köln am letzten Spieltag beim Tabellenführer. Also es bleibt spannend bei der U19 und ziemlich unnötige Niederlage da in Hamburg. Die U17 hat es ein bisschen besser gemacht. Die gewann 7-2 gegen Leverkusen. Malik Mosrati, Alman Idrissi, Kirill Serdiuk, William Recupero, Konstantinos Karangelis, Idrissi und Karangelis mit Doppelpacks jeweils. Also das war eine sehr einseitige Geschichte. Der VfB ist Erster in seiner Gruppe und bleibt auch Erster und geht als Gruppensieger in diese Endrunde. Und die spielen jetzt noch beim Tabellenzweiten Augsburg am Samstag um 13 Uhr in Augsburg. Und die U17 steht auch im Finale des WV-Pokals nach einem 2-1-Sieg gegen die Kickers. Dann gucken wir nochmal auf unsere Leihspieler. Jannik Keitel stand nicht im Kader beim 2-2 von Augsburg gegen Hoffenheim, über das ich schon gesprochen habe. Der ist, glaube ich, auch immer noch verletzt, meine ich. Augsburg ist aktuell 10. mit 33 Punkten. Jasinio Malanga saß 90 Minuten auf der Bank beim 1-2 gegen Schalke von Elversberg. Elversberg ist aktuell 4. in der Bundesliga. Jovan Milosevic wurde eingewechselt nach 84 Minuten, als Bremen 1-3 in Köln verlor. Also die Bremer kommen dann auch über nächstes Wochenende in einer reichlich prekären Situation zu uns. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt am Wochenende so viel bessern wird. Bremen aktuell 15. mit 28 Punkten, also auch ganz tief unten drinne. Dennis Seim spielte durch beim einem spannenden Spiel, sag ich mal, ein 4-3 gegen Magdeburg und traf dabei auf Laurin Ulrich, der auch durchgespielt hat und das Tor zum 3-3 erzielt hat. Interessanterweise. Also auch bei Dennis Seim wissen wir schon, dass er aller Voraussicht nach zurückkommt. Bei Laurin Ulrich bin ich auch mal gespannt. Magdeburg spielt zwar gegen Abstieg, steht auf Platz 15 jetzt, aber der ist halt Stammspieler und das ist vielleicht für einen jungen Spieler auch nicht das schlechteste Abstiegskampf zweite Liga. Auch wenn das vielleicht das Niveau dann in der Zukunft nicht unbedingt seins ist. Aber diese Erfahrung mal mitzumachen. Genau. Paderborn Zweiter ist mit 57 Punkten hinter Schalke und schließlich noch Leo Stergüter stand auch nicht im Kader, das glaube ich auch noch jetzt als Heidenheim ganz überraschend mit 3-1 gegen Union gewonnen. Die könnten fast noch Wolfsburg einholen, wenn die so weitermachen. Ich hätte nichts dagegen.
Ja, ich habe schon eine gewisse Sympathie für Heidenheim, für den Verein, wie sie es so geschafft haben. Also ich würde mich freuen, wenn die drin bleiben und dafür einige der unbeliebteren von mir oder nicht so sehr beliebteren Vereine, die können ruhig mal absteigen. Ja, also hätte ich nichts dagegen, wenn die jetzt nochmal einen kleinen Lauf starten und ja.
Ja,
wir tun uns zwar als VfB immer schwer mit Heidenheim, aber ich finde es gut, wenn dann so aus der Region, aus Baden-Württemberg da, wenn da mehrere Vereine drin sind in der ersten Liga, finde ich schon gut. Aber gut.
Solange wir die Besten sind in Baden-Württemberg, ist mir
das auch geil. Genau.
Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt, lieber Erik.
Das war's schon, Mensch.
Das war's schon, ja.
Eieiei.
Vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Vielen Dank euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Sieg in München natürlich und vor dem Pokal-Halbfinale gegen
dem
Freiburg.
Ungefährdeten Kantersieg.
Genau.
Und den Bayern.
Also, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Genau.